glaube, dass ich eine von wenigen Polizisten war, die wirklich versucht hat, der Person selber zu helfen. Es waren sehr viele Dinge, die für mich einfach nicht mehr so gepasst haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen, die einfach auch dazugehören wollten, oft sich vermännlicht, würde ich jetzt mal sagen, haben. Man kann auf einer Dienststelle sein, aber der Bezirk selber lässt einen nicht weg, dadurch, dass so ein großer Personalmangel ist. Für mich ist es eine allgemein negative Grundstimmung.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Mein Name ist Petra Tempfer und mir gegenüber sitzt mein Kollege Matthias Ziegler.
Hallo Petra.
Hallo Matthias. Bevor wir zu dir kommen, Matthias, geht es noch um unsere neuen Podcast-Folgen. Wir beleuchten ja in unseren Podcasts unterschiedliche Lebenswelten. Wir werden ganz persönlich sprechen mit den Menschen über ihren Alltag, was sie belastet in ihrem Leben, was sie aber auch vielleicht glücklich macht in ihrem Leben, was sie noch glücklicher machen würde. Und wir sprechen mit ihnen darüber, welche Wendepunkte es bei ihnen so gab. Matthias, was hast du uns heute mitgebracht?
Eine Quizfrage.
Eine Quizfrage?
Ja, eine Quizfrage habe ich für dich, okay. Als allererstes.
Ich mag ja Quizfragen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welche Richtung das geht, aber bitte, stell sie mir.
Na dann, hör mal zu. Kannst du mir sagen, wann die österreichische Polizei zum ersten Mal Frauen in Uniformen zugelassen hat im Streifendienst? Also nicht als Politessinnen, wie man sie aus 50er-Jahre-Filmen kennt, mit kurzen Röckchen und diesen Hütchen und dem Blüschen, sondern als vollwertige Exekutivbeamtinnen in Uniform.
Okay, es geht um Polizistinnen. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass als ich ein Kind war, und das ist schon in den 70er Jahren gewesen, es noch keine Polizistinnen gab. Da war für mich so der Polizist klassisch der Mann. Also ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung.
Ja, es ist kein Wunder, dass du in deiner Jugend keine Polizistinnen gesehen hast, weil die erste Frau im Exekutivdienst in Uniform gab es erst im Jahr 1991.
Also eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit. Ja, stimmt eigentlich. Und es war mir nie bewusst, dass auf einmal Polizistinnen auf der Straße waren. Ich weiß nur, jetzt gehören sie für mich schon dazu. Jetzt sehe ich sie immer wieder, auch wenn ich bei der U-Bahn aussteige, zum Beispiel in Wien-Mitte, sehe ich immer wieder Polizistinnen. Und ja, ich habe Respekt eigentlich vor den Frauen in diesem Männerberuf, die da eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied zu machen scheinen, ob es jetzt Frauen oder Männer sind in diesem Beruf, in dieser Männerdomäne. Aber es war für mich immer eher so ein fremder Beruf. Also ich habe mir eigentlich auch noch nie wirklich viel Gedanken drüber gemacht, ganz ehrlich.
Ja, ich auch nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Bis ich eine Polizistin getroffen habe, oder eigentlich besser gesagt eine Ex-Polizistin, weil die Anna hat mir erzählt, einerseits warum sie Polizistin geworden ist vor ein paar Jahren, aber auch warum sie aufgehört und die Uniform an den Nagel gehängt hat.
Also hat vielleicht dann doch was zu tun mit einer Frau in einem Männerberuf, möglicherweise. Aber hören wir doch mal rein, bitte, Matthias.
Sehr gerne. Hallo Anna, wo kommst denn du gerade her?
Hallo, ich bin gerade von zu Hause hergekommen. Habe mich am Weg gemacht vom 14. Bezirk daher und habe mir gedacht, wir plaudern ein bisschen heute, oder?
Ja, dann gehen wir gleich direkt hinein ins Thema und erzähl mir doch bitte, was war denn der bisher größte Wendepunkt in deinem Leben?
Mein größter Wendepunkt, ich würde sagen, ich habe vor ein paar Monaten in meinem alten Job gekündigt, weil es dort einfach wirklich nicht mehr gepasst hat. Und möchte jetzt anfangen zu studieren. Ich war Polizistin und ja, es waren sehr viele Dinge, die für mich einfach nicht mehr so gepasst haben. Es waren sehr viele Rahmenbedingungen, wo ich gesagt habe, ich kann das mit meiner Freizeit nicht mehr vereinbaren. Unter anderem die 24-Stunden-Dienste. Ich hatte zwischen 80 und 100 Überstunden im Monat. Ich habe nicht nur 24 Stunden teilweise gearbeitet, sondern 26 bis 28 Stunden. Ich hatte an meinen freien Tagen, die ich hatte, zweimal in der Woche, an denen musste ich sogar schon arbeiten und hatte eigentlich gar keine freie Zeit mehr. Aber es war auch kollegial einfach sehr viele Dinge, wo ich gesagt habe, nein, das möchte ich mir einfach länger nicht mehr geben. So. Ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist, dass ich eine Frau bin in einem männerdominierenden Beruf. Habe ich an sehr, sehr, sehr vielen Dingen erfahren müssen, beziehungsweise einfach auch gesehen. Man weiß es ja, die Männer sind dort in der Überzahl und wie sich die Männer aber auch dort verhalten.
Das heißt, Sexismus ist ein großes Thema gewesen?
Ja, definitiv schon. Also für mich als kleine, zierliche, junge Frau auf jeden Fall. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen, die einfach auch dazugehören wollten, oft sich vermännlicht, würde ich jetzt mal sagen, haben. Sie haben einfach versucht, sich wirklich anzupassen, dazuzugehören, aber in einer Art, wo ich mir gedacht habe, das kommt total unrealistisch rüber. Und das wollte ich einfach nicht. Ich habe immer versucht, ich selbst zu sein, auch zu zeigen, ich bin eine Frau, ich bin jetzt keine Prinzessin, ich weiß nicht was, ich packe schon dort an, wo ich anpacken muss, aber ich bin eine Frau und dazu stehe ich einfach auch. Ich muss da jetzt nicht auf Krampf dazugehören.
Gab es dann wenigstens Solidarität unter den Frauen gegenüber diesen sexistischen Männern?
Nein, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich meine, natürlich hatte man die eine oder andere Kollegin, mit der man sich super gut verstanden hat, aber so im Allgemeinen würde ich das nicht sagen, weil die Frauen wollten ja einfach auch dazugehören.
Oder einfach unter dem Radar bleiben.
Genau, ja.
Glaubst du, wenn du jetzt nicht so eine zierliche Frau wärst, wären die Männer anders mit dir umgegangen?
Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich glaube, dass auch über die Frauen, die groß und muskulös sind, dass über die geredet wird. Es ist egal, ob du jetzt klein und zierlich, groß und muskulös, dick und klein, ich weiß nicht, was bist. Es wird immer irgendwie geredet.
Das heißt, Männertratsch über Frauen gibt es immer.
Ja, nicht nur das, allgemein in diesem Verein. Es wird sehr, sehr, sehr viel geredet und sehr viele Gerüchte verbreitet, die meistens einfach auch wirklich nicht stimmen.
Auch über dich?
Auch über mich.
Jetzt frage ich mich aber, Matthias, ist dieser Fall von der Anna ein Einzelfall oder geht es mehreren Frauen bei der Polizei so?
Ja, das ist etwas schwierig zu beantworten, diese Frage, weil es vermutlich eine gewisse Dunkelziffer gibt. Ich habe mich bei der Personalvertretung, wo ja auch Frauen dabei sind, umgehört und da hat mir ein Polizeigewerkschafter erzählt, dass bei der Ombudsstelle bzw. bei der Gleichbehandlungsstelle mehrere Fälle von Sexismus oder Übergriffen gemeldet werden. Allerdings weiß man halt nicht, wie viele Frauen still leiden und sich niemandem anvertrauen.
Ja, ich glaube auch, dass die Dunkelziffer da wirklich hoch ist, weil halt sicher viele Frauen das gar nicht so bekannt geben wollen, weil sie dann Angst haben um ihren Job oder dass sie dann gemobbt werden oder was da halt dann noch alles dranhängen kann.
Ja, die Frage ist halt auch, wie viel einfach hingenommen wird als ganz normaler Alltagssexismus, den Frauen von uns Männern leider gewohnt sind. Also, wo sie gar nicht auf die Idee kommen, das zu melden.
Dabei sollte man genau hinschauen, dass es auch den Frauen bei der Polizei gut geht, weil sie ja auch ganz wichtige Dienste leisten. Weil so wie es ja die Anna gesagt hat, ist sogar ihr Arbeitsalltag von Überstunden geprägt und PolizistInnen sind überlastet. Das heißt für mich, dass es immer noch zu wenige gibt. Hast du da auch mit der Gewerkschaft gesprochen vielleicht?
Ja, auch darüber habe ich mit dem Polizeigewerkschafter gesprochen und da hat er sehr deutliche Worte gefunden. Wir haben momentan ca. 32.000 Polizeikräfte im Land und das sind mehrere tausend zu wenig. Und das bedeutet, dass die Verbliebenen im Durchschnitt, wie ich mir ausgerechnet habe, 23 Überstunden im Monat machen müssen, wobei es in Hotspots wie Favoriten eher 50 bis 100 im Monat sind, weil einfach 30-40% Personal fehlen in manchen Polizeiinspektionen. Das heißt, du hast einen 12-Stunden-Dienst und kannst dann eigentlich gleich wieder 12 Stunden dranhängen, damit sich das irgendwie ausgeht.
Also auch die Anna. Aber jetzt mal wieder zurück zur Anna, weil mich würde interessieren, was ist da jetzt eigentlich wirklich passiert?
Naja, es gab einen Vorfall, der für sie das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Sie wollte leider vor dem Mikrofon nicht konkret darüber sprechen. Aber ich kann dir so viel sagen, es war kein körperlicher Übergriff, aber es war eine Situation, die für sie sehr unangenehm war, wo sie sich als Frau sehr unwohl gefühlt hat. Und diese neben vielen anderen Dingen, die sie gestört haben, darin bestärkt hat, die Uniform an den Nagel zu hängen und sich eine andere Branche zu suchen.
Das war noch recht am Anfang von meiner Berufskarriere. da gab es einen Vorfall, wo ich bis jetzt nicht ganz genau weiß, welche Person das war. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt in dieser Situation, habe das dann auch einem Chef gemeldet. Das wurde dann auch bearbeitet und genau analysiert, was da jetzt genau vorgefallen ist. Aber ich wurde in weiterer Folge nicht als Opfer gesehen, sondern als jemand, der einem Kollegen etwas Schlechtes tun möchte. Und das ging mir nicht ganz in den Kopf, wo ich mir gedacht habe, ich bin recht am Anfang von meiner Karriere, recht am Anfang von Berufserfahrung. Ich traue mich eh noch nicht wirklich viel. Und dann wird so in mein Privatleben eingegriffen. Und es wird umgedreht von Opfer zu Täter, zu jemandem Bösen. Und ich war dann diejenige, die schauen musste, wie komme ich jetzt auf der Dienststelle zurecht. Niemand hat mehr ein Wort mit mir geredet. Jeder war total ungut zu mir. Und ich konnte mich eigentlich nie richtig erklären. Und ich habe dann geschaut in weiterer Folge, dass ich Dienststelle wechseln kann, was Gott sei Dank recht schnell in diesem Fall ging. Aber das war einfach wirklich ein sehr schieres Erlebnis, das einfach auch so zu sehen, man hat überhaupt keine Unterstützung, gar keinen Rückhalt irgendwie von Chefs, von Kommando.
Also den Entschluss bei der Polizei aufzuhören dann recht schnell gefasst oder war das eher ein langfristiger Prozess, dass sich dann nach und nach der Druck bei dir aufgebaut hat innerlich und es irgendwann nicht mehr gegangen ist?
Also es hat schon einige Monate gedauert. Es hat ja angefangen mit diesem Vorfall, dann habe ich Dienststelle gewechselt, dann war es eben besser. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue es mir einfach mal an. Und ich habe dann echt gemerkt, es ist leider nicht besser geworden. Ich war dann auch sehr viel grantig, sehr viel müde. Man hat die Emotionen von den Kollegen, die auch wenig Schlaf hatten, einfach abbekommen. Und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Und das war ich dann nicht mehr. Ich habe mich selber eigentlich gar nicht mehr so richtig erkannt. Dann war es wieder besser, dann war es wieder schlechter. Also es hat sich wirklich über Monate eigentlich gezogen. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin einfach so müde, ich bin nur mehr schlecht gelaunt und es macht einfach keinen Sinn mehr. Außerdem ist es so, dass es leider wenig Aussicht darauf gibt, vor allem auch in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich, sich irgendwo anders hinzubewerben. Man kann auf einer Dienststelle sein, aber der Bezirk selber lässt einen nicht weg, dadurch, dass so ein großer Personalmangel ist. Und ich habe gesagt, ich möchte es nicht mehr die nächsten 5 bis 10 Jahre einfach machen.
Wie haben die Kollegen reagiert, als sie erfahren haben, dass du es aufhörst?
Zuerst haben sie es mir nicht ganz geglaubt, weil sie gedacht haben, es passt eigentlich eh alles, dass ich die Arbeit sehr gerne auch mache. Aber in weiterer Folge haben sie dann schon gemerkt, okay, ich meine es eigentlich ernst. Und manche haben mich unterstützt und haben gesagt, ja, du bist noch jung, mach das, das ist total cool. Und es wird nicht mehr besser bei der Polizei. Und die anderen waren teilweise auch wirklich eifersüchtig. Sie haben es mir nicht gesagt, aber man hat es gemerkt, indem sie einfach gesagt haben, toll, geht schon wieder jemand und wieso ziehst du nicht einfach durch? Das mache ich ja auch. Da habe ich mir dann auch wieder gedacht, das ist ein bisschen eine falsche Einstellung. Wenn du es einfach nur durchziehst, warum machst du es dann, wenn du eigentlich unglücklich bist dort?
Aber hätten wir dann überhaupt noch genug, also wir haben ja nicht genug Polizisten, aber hätten wir, wenn alle jetzt aufhören würden, denen es was nicht passt bei der Polizei, hätten wir noch weniger Polizisten, höre ich da jetzt raus.
Das stimmt, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist auch recht schwierig, dieses Thema, dieser Personalmangel. Die Behörde versucht sehr viele Polizisten aufzunehmen, sehr viele Lösungen irgendwie auch zu finden, dass man die Überstundenbelastung ein bisschen reduziert. Aber ja, ich sag mal, jeder, der diesen Entschluss trifft, zu kündigen, der trifft das aus einem gewissen Grund. Und das wird leider nicht weniger werden.
Was würdest du dir denn von der Politik wünschen für die Polizei, damit die Frauen, die noch dabei sind, besser haben?
Man müsste etwas am System ändern, dass nicht ganz so viele Überstunden sind, dass man auch wieder eine Freizeit hat, dass man Schlaf bekommt, dass man ja nicht krank wird von diesem Beruf. Ich könnte jetzt nicht explizit eine Sache sagen, die geändert werden muss. Ich glaube, da muss wirklich sehr, sehr, sehr viel getan werden, dass es für mich zumindest wieder attraktiv werden würde.
Das heißt, es ist einfach eine Grundstimmung, die per se negativ ist.
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es gibt ja sehr viele Kollegen, die sehr glücklich sind in diesem Beruf, ja, und die sich wirklich damit identifizieren können. Für mich ist es eine allgemein negative Grundstimmung.
Glaubst du, wäre das anders, wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären?
Das ist schwierig zu sagen. Also es sind ja allgemein sehr wenige Frauen in einer Führungsposition. Ob es anders wäre, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Dadurch, dass ich vorher schon gesagt habe, die Frauen versuchen mit den Männern mitzuhalten. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass es wirklich etwas verbessern würde.
Da wäre halt interessant zu wissen, wie viele Frauen gibt es denn überhaupt bei der Polizei?
Ja, da ist das Innenministerium sehr auskunftsfreudig. Sie sprechen von 30% Frauenanteil insgesamt bei der Polizei und 10% Frauenanteil in Führungspositionen. Und angeblich sind mittlerweile sogar einige Polizeischulklassen schon mehrheitlich weiblich besetzt.
Gut, weil 10%, finde ich, ist sehr, sehr wenig.
Ja, das ist halt das große Thema. Das Drittel Frauen in der Truppe sollte sich halt dann eigentlich auch in den höheren Ebenen wiederfinden.
Und eben, um zurückzukommen auf die Anna, war dann eigentlich alles nur schlecht bei der Polizei für sie?
Nein, erstens einmal hat sie bei der Polizei ihren Freund kennengelernt. Das heißt, sie hat privat schon auch davon profitiert. Und vor allem die Arbeit als Polizistin hat sie als sehr erfüllend empfunden. Es war allerdings auch sehr viel Idealismus, hat sie mir erzählt, als ich sie gefragt habe, warum sie eigentlich Polizistin geworden ist.
Für mich war die Polizei bzw. die Polizisten auf der Straße, die ich gesehen habe, immer eine Respektperson. Und ich fand das total cool, das Auftreten, die Arbeit an sich. Du gehst in die Arbeit, du weißt nie, was passiert heute. Du musst wirklich von Amtshandlung zu Amtshandlung eigentlich denken und hast jeden Tag etwas anderes. Jeder Tag ist anders. Und außerdem habe ich einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und jeder hat so seine Werte, seine Vorstellungen. Was möchte ich dort eigentlich machen? Was möchte ich eigentlich erreichen? Und wie kann ich den Leuten dort helfen?
Und konntest du helfen? Warst du, wie es so schön heißt, die Polizistin, deine Freundin und Helferin?
Ich glaube, dass ich eine von wenigen Polizisten war, die wirklich versucht hat, der Person selber zu helfen. Natürlich ist es recht schwierig. Man hat sehr wenig Zeit, man hat oft diese Ressourcen nicht dafür. Aber ich glaube schon, dass ich das bei wenigen Personen doch geschafft habe. Wenn man das aber jetzt aufs Große sieht, kann man nicht viel erreichen. Du bist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil in einem ganz großen Verein und da kannst du nicht sehr viel ändern, gerade am Anfang als kleine Inspektorin nicht.
Bist du jetzt nach deiner Entscheidung, die Polizei zu verlassen und dich neu zu orientieren, glücklich?
Ja, definitiv. Also ich sage immer, wenn ich das gefragt werde, es war die richtige Entscheidung, dass ich dort war. Ich habe super gute Erfahrungen dort machen können, mich weiterentwickeln können. Aber es war die beste Entscheidung, zu kündigen und einen neuen Berufsweg einzuschlagen. Und nachdem ich jetzt auch die Zusage bekommen habe fürs Studium, fällt so eine große Last von mir ab und ich bin wirklich glücklich damit.
Was für ein Studium ist das?
Physiotherapie.
Das heißt, du bleibst eigentlich dabei, Menschen zu helfen, nur in einer anderen Form?
Ja, genau. Das war für mich ganz, ganz wichtig und das habe ich auch im Polizeiberuf gemerkt und erfahren dürfen, dass gerade diese Amtshandlungen mir ganz, ganz, ganz viel zurückgegeben haben.
Für mich als Frau ist jetzt von diesem Interview wirklich ein Punkt ganz besonders stark hängen geblieben. Und zwar ist es das, als sie gesagt hat, dass sie als Polizistin nie versucht hat, so stark oder so schnell oder so laut wie ein Mann zu sein, sondern dass sie darauf gesetzt hat, die Qualitäten einfach der Frau, die sie ist, hervorzukehren.
Und dass die männlichen Kollegen offenbar einfach ein Problem damit haben, eine Frau als gleichwertig anzuerkennen.
Und trotzdem spricht sie aber immer noch gut über diesen Beruf als Polizistin. Sie schätzt das immer noch, was sie damals machen konnte, als sie Polizistin war.
Ja, weil dieser Dienst an der Gesellschaft zieht sich offenbar wie ein roter Faden durch ihr Berufsleben. Was sie nämlich nicht erzählt hat, ist, dass sie nicht nur von der Polizei zur Physiotherapie wechselt, sondern jetzt dazwischen in der Wartezeit ist sie im Kindergarten als Betreuerin tätig.
Also sie ist diesem sozialen Dienst an der Gesellschaft, wie man so schön sagen kann, treu geblieben.
Genau. Das heißt, die Physiotherapie und der Kindergarten profitieren jetzt davon, was die Polizei verloren hat. Wobei ich mich ja frage, was heißt das für unsere Polizei, wenn solche Idealistinnen aufgeben?
Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt, also Spotify oder Apple. Und bitte gerne auch abonnieren. Wir würden uns freuen. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.